Viele Küchen versuchen, die Teller inzwischen, ich sag mal, fotogerecht zu inszenieren und vergessen manchmal dann dahinter, dass es aber das Foto nicht der Geschmack ist. Wenn ich überall meine grünen Pünktchen setze etc. und dann ist das alles schön fein angerichtet, damit es fürs Foto perfekt ist. Das schaut sensationell dann aus. Aber eigentlich geht da so ein bisschen der, ich sag mal, der Hauptfokus vom Essen gehen verloren. Das ist der Geschmack.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Wer kennt das nicht? Ihr wollt gut essen gehen, ein neues Restaurant ausprobieren, aber die Auswahl ist natürlich riesig. Und die Frage bleibt, was ist wirklich gut? Manche fragen dann ihre Freunde, andere googeln und wiederum andere werfen den Blick in renommierte Restaurantführer. Doch wie entstehen diese Gastrobewertungen eigentlich? Und welchen Einfluss haben sie auf die Angebote in der Gastronomie? Genau darüber spreche ich heute mit einer Expertin, die es wissen muss, Dr. Hanna Fink-Eder. Hanna ist Geschäftsführerin von Henri Edition und verantwortlich für den Gourmet Deutschland, einen der wichtigsten Restaurantführer des Landes. Sie kennt nicht nur die besten Adressen, sondern auch die Geschichten und Herausforderungen hinter den Kulissen. Freut euch also auf spannende Einblicke in die Welt der Restaurantkritik und auf neue kulinarische Trends, die unsere Gastronomie in Zukunft sicher verändern werden. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hanna, herzlich willkommen bei Food Fact. Lass uns gleich mal mit einer praktischen Frage starten. Ich bin ja ein Serien-Junkie. Unter anderem liebe ich auch die Serie Emily in Paris. Und dort gibt es einen charmanten Koch, der mit den Hauptdarstellerinnen flirtet, der immer so ein Gläschen Wein mit sich herumträgt und völlig mühelos so vor sich hinlebt. Also es ist sozusagen eine total romantische Gastronomiewelt, die da dargestellt wird. Genuss, ein bisschen Chaos. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viel Emily in Paris steckt denn deiner Meinung nach wirklich in der Gastronomie-Szene? Ist es so, dass die Köchinnen und Köche Romantiker sind, die so mit einem Glas Riesling über das Leben philosophieren? Oder ist es doch ein sehr stressiges Leben, scharfe Messer, stressiger Alltag? Wie siehst du das?
Ich glaube, Koch kann oder Köchin kann man nur sein, wenn man die Leidenschaft hat. Das heißt, man muss diesen Spaß schon haben, den sie sich wahrscheinlich auch in bestimmten Momenten holen. Aber eigentlich ist es ein ganz taffer Alltag, den die da meistern müssen.
Was denkst du, fasziniert die Menschen so an der Arbeit in der Gastronomie?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Einmal ist es natürlich diese Begeisterung, was zu zaubern. Also wenn wir jetzt mal in der wirklichen Gourmet-Bereich sind, dann ist es ja schon, geht es ja in eine Kunstgeschichte schon rein. Also man hat ein Produkt und man will aus dem Produkt was schaffen, will das Produkt am besten zur Geltung bringen. Dazu braucht man, glaube ich, unheimlich viel Vorstellungsvermögen, Kreativität, Ideen und auch, also das kommt ja nicht von alleine, denn die stehen ja nachmittags in der Küche und überlegen und testen und machen, was sie aus den Produkten rausholen können. Also diese Leidenschaft und diese Begeisterung dafür, dass man etwas schafft, muss da sein. Und dann ist natürlich Gastronomie, ist auch der Service etc. natürlich dabei, der extrem wichtig ist. Und da ist, glaube ich, schon diese Begeisterung zwischen Kulinarik, aber auch das mit den Menschen arbeiten, die Menschen begeistern. Also letztendlich ist es ja deren Ziel, dass man rausgeht und einen tollen Abend hatte. Und das merkt man bei denen, die das mit Herz machen, bekommt man das mit.
Jetzt hast du gesagt, die gehen mit dieser Begeisterung rein. Warum verlieren die dann wieder?
Weil es ein taffer Job ist. Also wenn man, ich glaube, Family mit einem oder eine Beziehung, eine Partnerschaft mit einem Nicht-Gastronomen ist schwierig, weil da passen die Alltage gar nicht zusammen. Und dann ist der Job ja nicht so, dass in dem Moment, wo die Küche öffnet und die Küche schließt, also von 18 bis 22 Uhr, ist ja nicht der Job. Der Job beginnt ja in der Früh auf die Produkte zu besorgen und endet letztendlich, wenn die Küche wieder sauber ist. Aber das passiert dann, wenn der letzte Gast gegangen ist. Also das ist ein knallharter Job, der nicht mit 8 Stunden zu machen ist.
Wenn wir jetzt über diesen Druck und über diesen Stress sprechen, welche Rolle spielt denn ein Führer wie Gourmet in diesem System?
Das ist unterschiedlich. Eigentlich, sagen wir so, unsere Intention ist ja, den Leser zu guiden oder die Leserin. Das heißt, wir wollen den Leserinnen eine Intention geben, wo sie eine Empfehlung haben von uns, wo sie essen gehen können. Ich glaube aber, dass natürlich die Küche selber und das ganze Team sich auf diese diese Bewertung freut oder die auch für die sehr wichtig ist, damit es eine, ist eine Art quasi autorisierte Anerkennung für das, was sie leisten. Wir machen es nicht für die Köchinnen, aber es ist ihnen ganz wichtig, diese Auszeichnung zu haben, einfach als Bestätigung. Weil ich glaube, eine Bestätigung will man immer im Job haben. Im normalen Job kriegt man sie vom Chef hin. Aber in der Küche ist es so, wer gibt einem die Bestätigung? Und das sind dann eben die Restaurantführer oder Medien, die einfach über sie berichten.
Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das so funktioniert, wie so eine Bewertung entsteht?
Also wir haben eine Redaktion und wir setzen uns einmal im Jahr zusammen. Also nicht ich, das macht wirklich die Restaurant-Guide-Redaktion und entscheidet, welche Restaurants in dem Jahr besucht werden. Es ist natürlich so, dass wir einen Pool haben, die einfach klassisch dabei sind, weil sie seit Jahrzehnten eine in dieser Spitzengastronomie letztendlich sind. Dann gibt's aber auch immer Entdeckungen oder auch einen Küchenwechsel. Also wenn der Koch oder Köchin geht, dann muss das natürlich komplett neu bewertet werden. Und dann wird ein Jahresplan aufgesetzt und in dem Jahresplan wird halt entschieden, welcher Tester in welches Restaurant geht. Es ist unterschiedlich. Also es ist, wir versuchen natürlich zu vermeiden, dass sich so eine Routine einschleicht. Das heißt, ein TesterIn geht nicht zweimal in ein Restaurant hintereinander. Das versuchen wir zu vermeiden. Und dann wird anonym getestet. Das heißt, der Tester, Testerin geht hin, mit Familie, mit Freunden, also manchmal auch alleine, aber wir versuchen das auch zu vermeiden, weil das schon sehr auffällig ist. Und dann wird getestet, dann wird die Bewertung beschrieben. Der Testerin achtet in dem Fall auf verschiedene Kriterien. Natürlich ist der Teller extrem wichtig, aber letztendlich beschreiben wir auch die Atmosphäre. Wir versuchen den Service ein bisschen zu beurteilen, wie er ist. Ist er eher locker? Ist es eher ein strenger Service, also ein zurückhaltender Service? Dass wir diese Einflüsse in den Text auch mit reinbringen. Genau, und so wird die Bewertung letztendlich dann von dem TesterIn abgegeben und in der Redaktion wird dann entschieden, ob wir der Meinung sind, so ist es oder nicht. Und dann teilweise müssen wir nachtesten.
Ein bisschen bin ich ja heute in Fernsehlaune. Also ich komme jetzt schon wieder mit einem Beispiel um die Ecke. Louis de Funès, Brust oder Keule, ne? Ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Da geht es genau darum, dass dieser grandiose Schauspieler einen Tester spielt. Ist es so? Also geht ein Tester so rein wie Louis de Funès? Der hat ja dann im Sakko so eine Spritze und zieht dann mit der Spritze die Suppe aus der Suppentasse, damit er das dann analysieren kann. Passiert sowas auch?
Nein. Also das passiert so nicht. Und ich glaube auch, dass wir so ein bisschen in der Veränderung der TesterInnen sind. Also man muss dazu sagen, dass dieses ganz klassische Testen, so wie es, ich würde sagen, die Hochzeit in den 80er und 90er Jahren waren, dass wir da so ein bisschen auch umdenken müssen. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, wie weit die Art der Kritik, die aktuell noch stattfindet, überhaupt zeitgemäß ist. Es ging ja immer wirklich nur um das Haar in der Suppe zu finden. Also es ist ein extrem kritischer Tester. Also früher waren es wirklich, ich würde sagen, zu 99% Tester, die da saßen, alleine, am besten noch mit ihrem Notizblock. So ist das Bild so ein bisschen, wie der Tester das früher gemacht hat. So ist das heute nicht mehr. Also wir versuchen da ein bisschen mehr in die Diversität zu gehen. Das heißt, es gibt auch wirklich Testerinnen viel mehr. Es gibt Tester, die mit der Familie essen gehen. Und weil es ist auch mal sehr spannend, wenn man mit nicht Kleinkindern, aber mit in einer größeren Gruppe da ist, ja, also 3-4 Leute. Das ist schon eine andere Situation, weil natürlich das Restaurant relativ schnell sieht, naja, da sitzt einer alleine, der hat sein Blöckchen nebendran. Das ist relativ klar, dass das ein Tester oder Testerin ist. Also da versuchen wir schon ein bisschen mehr das Normalleben auch abzuspielen, wie ein normaler Restaurantbesuch ist. Die Küche wird natürlich gleich bewertet. Also der Teller an sich ist schon das Hauptmerkmal, auf was wir dann den Fokus legen.
Ich muss leider eine total blöde Frage stellen, aber ich glaube, das interessiert total viele Leute. Ja. Jetzt komme ich da mit meiner Familie zu viert oder zu fünft hin in so ein Sternelokal, Essen und Menü, da lege ich jetzt hier 2000 Euro hin, Minimum. Wer zahlt das denn, der Verlag oder dann im Nachhinein das Restaurant? Oder?
Nein, also erstmal gehen wir ja in ein Haubenrestaurant. Dann
Haben, ja.
Nein, und Punkte. Dann... Genau, in Österreich sind es extrem die Punkte, ja. Es ist so, wir übernehmen den Test für den Tester. Ja? Also das heißt, diejenigen, die das machen bei uns, bekommen ihren Test gezahlt. Das heißt, das Essen und die Getränkebegleitung bis zu einem bestimmten Rahmen. Also man kann eine Getränkebegleitung ja auch ausweiten, aber da haben wir einen bestimmten Rahmen. Begleitpersonen übernehmen wir in der Regel nicht. Es ist aber schon so, dass das Menschen sind, die das für uns tun, die A, natürlich extrem eine Begeisterung dafür haben und die das auch nicht hauptberuflich machen, muss man dazu sagen. Die haben alle einen Job, sei es sie sind Juristinnen, Journalistinnen, kommen aus dieser Gastro-Szene. Also die haben alle einen Beruf. Das machen die alle. Letztendlich nebenbei, also abends essen gehen, macht aber schon mehr Spaß, wenn man zu zweit ist, ja, oder zu dritt ist. Mhm. Und insofern, das übernehmen die dann selber, ja. Und wir kriegen es nicht erstattet vom Restaurant.
Das ist auch gut so, ja, weil sonst wäre es ja auch irgendwie schwierig, was Objektivität betrifft, ne? Wenn ich jetzt weiß, ich schreibe in einem Restaurant, das lädt dann meine ganze Großfamilie ein, weil er hätte ja auch einen Beigeschmack, wenn ich das dann positiv bewerte. Ein Geschmäckle, genau. Trotzdem, wie objektiv ist denn das jetzt? Weil ich meine, du sagst, das wurde jetzt alles gelockert, es ist divers. Jetzt steht mir vielleicht der Kellner oder die Kellnerin nicht zur Nase oder mir gefällt das Design des Tellers nicht. Wie objektiv ist es denn dann? Oder kann ich jetzt einfach sagen, naja, jetzt werte ich das ab?
Nein, also erstens, so funktioniert das nicht. Es sind schon, also es gibt ja bei uns ganz klare Briefings, wie eine objektive Bewertung. Wir versuchen das natürlich so objektiv wie möglich zu machen, dass wir hier immer ein Menschen haben. Ergibt natürlich, dass es nie ganz objektiv sein kann. Das funktioniert so nicht. Aber es gibt ganz klare Kriterien. Es ist natürlich nicht so, dass ich sage, ich mag keine klassischen weißen Damasttischdecken, deswegen stehe ich da nicht drauf, deswegen wird es irgendwie negativ bewertet. So funktioniert das nicht. Da geht es eher um ein Gesamtbild, den Eindruck, und das muss so neutral formuliert sein, dass man sagt, es ist für, auch wenn es mir nicht gefällt, ist es sehr schön. Und gibt keinen Abzug. Und wenn, also muss es eine Abwertung bei uns, wird wirklich im Team besprochen. Da sind auch andere TesterInnen nochmal gefragt, die eventuell auch da waren, ob sie das auch so gesehen haben, weil es natürlich bei einer Abwertung immer der Punkt ist, und das können wir auch nicht ändern, es ist ein einmaliger Abend erstmal, ein einmaliges Essen. Ja? Wenn es ganz blöd gelaufen ist, war an dem Tag der Koch nicht da oder was können wir im Nachhinein gar nicht, können wir an dem Abend ja nicht kontrollieren, ja, oder irgendwas war nicht optimal. Das darf ganz oben nicht passieren, aber jetzt haben wir ja auch wirklich Restaurants, die im Ein- oder Zweihaubenbereich sind. Das sind nicht die komplett durchgetakteten Küchen, wo sowas nicht passieren kann. Also da müssen wir schon überlegen, war das jetzt mal einfach ein Abend, müssen wir da nochmal reinschauen. Weil eine Abwertung bedeutet ja schon, dass wir für ein Restaurant sagen, ein Jahr lang hat es eine schlechtere Bewertung. Also da haben wir als Verlag schon eine Verantwortung zu sagen, das können wir nicht einfach so mal aus dem Handgelenk rausschütteln. Also Abwertungen werden intensiv besprochen, Aufwertungen auch.
Wie ist es denn mit neuen Kriterien? Ich denke jetzt zum Beispiel an das Thema Nachhaltigkeit. Also es gibt ja jetzt gerade hier in Berlin einige, die so ihre eigenen Kompostieranlagen haben und Stichwort Clean Eating propagieren. Wird sowas auch bewertet oder im besten Fall belohnt?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich auf den Teller schauen. Also das Teller ist, was das Hauptkriterium der Bewertung ist. Und dann geht es ums Konzept. Und wenn natürlich diese Nachhaltigkeit, wie wenn eine Kompostieranlage hinten in der Küche steht, ja, und das passt total zum Konzept und der Teller ist auch sensationell hergerichtet, ja, und schmeckt außergewöhnlich gut, dann ist das ein stimmiges Konzept und dann wird das positiv in die ganze Bewertung mit aufgenommen. Es reicht aber nicht, dass man sagt, ich mache jetzt auf Farm-to-Table, Nose-to-Tail etc. und der Teller passt nicht, dann hilft das ganze Konzept nichts dahinter. Also letztendlich, wir wollen, dass es schmeckt.
Jetzt habe ich mal gelesen, in Berlin alleine machen jedes Jahr 2000 Restaurants zu und weitere 2000 neue wieder auf. Wie findet ihr denn daraus, welche neuen zum Beispiel jetzt gehypt sind und welche alten gar nicht mehr da sind und daher nicht mehr bewertet werden können?
Wie wir es rausfinden, ist es so, erstmal die jetzt zumachen, das kriegen wir oft, also man kann das Feedback uns geben, das und das hat geschlossen. Es gibt Pressemeldungen dazu, die bei uns redaktionell eingearbeitet werden. Und dann haben wir, in den Großstädten ist es bei uns nicht so das Thema, weil wir bestimmt 5, 6, 7, 8 Journalisten haben, die mit denen wir zusammenarbeiten, jeweils in den Städten verteilt, die uns sowas immer mitgeben. Genauso ist es bei Neueröffnungen. Wenn eine Neueröffnung kommt, wenn es jetzt ein bekannter Koch ist, dann wird es meistens eben eine Pressemitteilung auch davor schon bekannt gegeben. Wenn es so eine Entdeckung ist, das ist spannend, das sind ja die Entdeckungen. Spannend ist, wenn man sagt, da ist jetzt einer, der hat echt, dann ist das eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann hat das mal einer gehört von einem anderen und dann geht man mal hin und dann schaut man das an. Das sind wirklich die spannenden Geschichten, wo man sagt, wow, aus dem Nichts kommt der und stellt wirklich was hin. Aber ansonsten ist das Netzwerk da sehr, sehr groß, dass man das mitbekommt in der Regel.
Ich war zum Beispiel jetzt neulich bei einem Syrer in Friedrichshain. Das war das beste syrische Essen meines Lebens, aber die wird nie im Leben in eurem Guide erscheinen. Also habe ich mir auch gedacht, eigentlich das Leben ist auch ein bisschen unfair in diesem Bereich, oder?
Ja, das stimmt. Aber warum wird es nie erscheinen? Weil wir es nie entdecken, oder?
Glaube ich nicht. Wirst du nicht
entdecken. Da reden wir nachher nochmal drüber. Welcher Name? Nein, das ist schwierig. Wir haben auch einen, das war zum Beispiel auch eine ganz lange Diskussion in der Redaktion, wie wir das lösen. Das ist ein chinesisches Restaurant, sensationell. Der Punkt ist nur, dass wir eigentlich die Regel haben, in dem Moment, wo es einen Küchenchefin-Wechsel gibt, setzen wir die Bewertung aus. Jetzt wechseln die aber jedes halbe Jahr den Küchenchef, immer sensationell gut. Die haben quasi ein rotierendes System. Und da kommt jedes halbes Jahr ein neuer Küchenchef. Und dann haben wir lange jedes Jahr dieses Restaurant aussetzen müssen, weil halt natürlich wir getestet haben. Dann war das halbe Jahr um und dann kamen wir raus und dann musste es wieder ausgesetzt werden. Ist natürlich schwierig für so ein Restaurant dann in so einem Guide zu erscheinen.
Wie stimmig sind denn nun Bewertungen zwischen den verschiedenen Restaurantführern untereinander? Also wenn jetzt ein Restaurant bei Gourmillon besonders gut bewertet wird, kann das sein, dass das von einem anderen oder in einem anderen Medium schlecht bewertet wird?
Ich würde mal jetzt, sagen wir mal, den Michelin und dem Gourmillon, da sind geringe Abweichungen. Aber das sind wirklich marginale Abweichungen, würde ich sagen. Wir haben da ein paar Restaurants, die vielleicht im Michelin übersehen werden oder unterrepräsentiert sind aufgrund der Küchenausrichtung, die dieses Restaurant hat, ja. Weil das vielleicht nicht die klassische Küche ist, die im Michelin repräsentiert ist. Und die bewerten wir vielleicht einen Tick höher, weil wir sagen, das ist sensationelle Küche, aber halt nicht die klassische französische Hofküche. Da nimmt sich nicht viel. Wir viel machen im Vergleich zu Michelin, ist ja, wir gehen weiter runter. Der Michelin beginnt bei einem Stern. Wir beginnen bei einer Haube, da gibt es noch gar keinen Stern, ja, weil wir eben auch in diese ganz empfehlenswerte Küche gehen wollen, die, ich sag mal, eher auch für den Alltag geeignet ist, weil letztendlich gehe ich nicht jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, unbedingt in ein Gourmet-Restaurant ab 3 Hauben, ne? Und das ist ein großer Bereich, den wir noch abdecken.
Die Frage aber trotzdem, was ist denn jetzt neben dem bereits von dir genannten so der Unterschied zwischen Michelin und Gourmillon?
Grundsätzlich ist der Unterschied auch historisch gesehen der, dass wir aus einem journalistischen Bereich kommen, der Michelin nicht. Ist von den Köchen das geschrieben worden. Das heißt, unsere Beschreibungen gehen eigentlich mehr ins Detail. Das heißt, der Text, der bei uns zu finden ist, ist in der Regel länger und ausführlicher als bei Michelin.
Und Michelin vergibt Sterne und ihr vergibt Punkte Hauben. Und Hauben.
Genau. Mhm. Hauben oder Kochmützen, oft in Deutschland genannt.
Jetzt gibt es euch ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Wie arbeitet ihr denn untereinander zusammen?
Das ist unterschiedlich. Also ich sage mal so, wir sind vernetzt, was die Kriterien betrifft. Wir haben alle einen gleichen Standard, wie wir zu testen haben. Also das ist ein Briefing, damit da keine Unterschiede entstehen, ja, damit quasi eine Haube genauso in Österreich nachzuvollziehen ist oder in Frankreich oder in Deutschland. Also die Testkriterien sind da gleich. Aber jedes Land testet für sich mit seinem Team. Also wir gehen nicht nach Österreich zum Testen.
gehe ich aber jetzt zum Beispiel in Indien in ein indisches Restaurant oder in Deutsch, mir würde jetzt kein deutsches Spitzenrestaurant im indischen Bereich einfallen, aber würde ich das tun, das würde ja auch nicht vergleichbar sein, oder? Das würde ja komplett anders schmecken, oder?
Ich glaube, nein, und ich glaube auch, dass die Tester, dass es natürlich schwierig ist, wenn man die indische Originalküche in Indien testet, muss man diese Erfahrung haben. Das macht es ja auch für uns Tester und Testerinnen zu finden teilweise sehr schwer. Weil wenn wir sagen, wir wollen das gerne oder wir sind daran, es auch so ein bisschen zu verjüngen, ja, ein 25-jähriger Tester oder Testerin, die haben nicht diese Erfahrung, die man haben muss. Also man muss einfach in seinem Leben viel erlebt und gegessen haben, um vergleichen zu können. Und das kann man natürlich nicht. Also es ist, mit 20 hat man diese Erfahrung in der Regel einfach nicht. Und deswegen sage ich mal, braucht man ein bestimmtes Alter. Es hilft nichts dabei, um das mit einer Professionalität und Kenntnis und Historie ausüben zu können. Mhm. Das heißt, man muss viel essen gehen. Es hilft nichts.
Jetzt sagst du, man muss ein bestimmtes Alter haben. Das bringt mich natürlich gleich in eine andere Thematik rein, nämlich ein Stück weit in das digitale Thema, also in die digitale Ära. Da spielt ja gerade, wenn wir im Netz schauen, die Restaurantbewertung auf vielen, vielen anderen Plattformen eine große Rolle. Jetzt könnte ich mal ketzerisch fragen, warum brauche ich denn da überhaupt noch einen Restaurantführer wie einen Gomio?
Ist eine berechtigte Frage. Also ich sag's mal so, wenn Sie jetzt in München bei einem öffentlich zugänglichen, schnell findbaren Restaurant-Beschreibungsplattform nachschauen, dann ist die beliebteste und das beste Restaurant, ich glaube, eine Bierborzen neben Münchner Hauptbahnhof, weil einfach die 100.000 Amerikaner, die im Münchner Hauptbahnhof eintrudeln, da hingehen, eine Weißwurst essen oder Bier trinken und es super finden. Das heißt, das hat dann auch 5 Sterne oder was auch immer. Das ist aber keine objektiv qualitative Bewertung, wo ich sage, da verlasse ich mich drauf. Dann gehe ich doch da mal schön mit meiner Familie am Samstagmittag essen. Es ist ein bisschen schwierig, weil diese Bewertungsplattformen sind, es ist natürlich die Masse, die da ein Feedback gibt, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Es ist nur überhaupt nicht kuratiert, ja. Und wir stellen fest, dass die meisten, wenn man sich das mal durchliest, und das mache ich gerne, also ich mache grundsätzlich auch, dass ich mir das durchlese, weil es mich interessiert. Ja. Es ist immer der Preis, der genannt wird. Es war zu teuer für die Qualität, wo ich dann sage, weiß ich nicht. Wenn ich ein gutes Schnitzel bekomme, was mit einem Fleisch ist, wo ich sage, das will ich aber eigentlich haben. Und dann ist alles, was teurer als 15 Euro ist, ist schon Wucher. Ja? Also es ist da wird eher über auf Preis gegangen und auf Service. Da wird der Teller, da ist es dann lecker. Aber was ist denn lecker? Mir hilft das überhaupt nichts, weil ich nicht mich auf denjenigen, der das geschrieben habe, verlassen kann, dass der das von der Qualität oder vom Geschmack so wiedergeben kann. Also insofern, das ist halt kann man machen, spricht ja gar nichts dagegen. Nur wenn ich sage, ich möchte, wenn ich plane, essen zu gehen, möchte ich schon mich verlassen können auf das, was mich erwartet. Da sind, glaube ich, die professionellen Restaurantkritiken doch einfach die sicherere Wahl.
Aber eben nicht, wenn es darum geht, was Neues zu entdecken. Ne? Das hatten wir ja gerade vorhin. Also oft, wenn ich jetzt so durch die Straßen schlendere und dann sehe ich da nichts in einem Gourmet und ich will aber trotzdem jetzt in dieser Gegend essen gehen, dann habe ich ein zugegebenes Luxusproblem, aber ein kleines Problem, sagen wir mal so. Und ich finde es auch einfach spannend, dass zum Beispiel auf einem TripAdvisor eine Rezension für mich einen komplett anderen Stellenwert hat als auf Google. Als auf natürlich einen Gourmet, weil im TripAdvisor bin ich mir sicher, da habe ich gefühlt 70% eben Backpacker oder Touristenbewertungen, während bei Google, wenn ich jetzt eine Pizzeria gehe mit 4000 positiven Bewertungen und eine Bewertung von 4,9, ja, dann weiß ich, okay, da bin ich schon recht gut so mal zwischendurch aufgehoben.
Du weißt aber, dass man bei Google inzwischen einklagt, wenn es eine schlechte Bewertung ist, kann man das einklagen und es wird gelöscht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man eine schlechtere Bewertung als 3 kriegt, ist sehr gering.
Ah, okay.
Es wird rausgeklagt. Ganz einfach. Und es geht relativ schnell inzwischen. Also das heißt, schlechte Bewertungen werden gelöscht. Oft.
Hat euch denn schon mal jemand verklagt wegen einer schlechten Bewertung?
Nee. Nein. Also es beschweren sich natürlich teilweise Restaurants, wo ich der Meinung, man kann oft mit ihnen reden und dann auch versuchen zu erklären, warum das so ist. Und es ist schon oft so, dass dann teilweise Vergleiche gezogen werden, aber das Nachbarrestaurant ist besser oder ist gleich bewertet, aber unser Essen ist besser. Das haben wir natürlich schon, aber das ist freier Journalismus. Also das ist so. Damit müssen wir leben und umgehen.
Aber vielleicht jetzt mal in die andere Richtung gedacht, inwieweit glaubst du, beeinflussen jetzt diese Social Media Themen, nicht nur Bewertungen, sondern insgesamt auch die Social Media Präsenzen, inwiefern beeinflussen die den Küchenstil oder die internationale Küche und neue Trends?
Ganz schlimm teilweise, glaube ich, leider. Also was wir feststellen, und das ist auch, glaube ich, nicht die Zukunft der Küche. Wir sagen immer, das ist ein Instagram-Essen. Viele Küchen versuchen, die Teller inzwischen, ich sag mal, fotogerecht zu inszenieren. Ja? Und vergessen manchmal dann dahinter, dass es aber das Foto nicht der Geschmack ist. Ja? Wenn ich überall meine grünen Pünktchen setze, etc., und dann ist das alles schön fein angerichtet, damit es fürs Foto perfekt ist. Ja? Das schaut sensationell dann aus. Aber eigentlich geht da so ein bisschen der Hauptfokus vom Essengehen verloren. Das ist der Geschmack.
Naja, das ist ja auch so ein Trend zu sagen, ich tue da jetzt eine Karotte drauf, einen kleinen Rosenkohl und ein, wie du sagst, grünes Pünktchen, verlange dafür 24 Euro und nenne das total fancy. Ne? Das machen ja hier auch, würde ich sagen, die meisten mittlerweile leider. Aber ja, gibt es auch positive Trends, wo du sagst, das ist spannend, da wird es in Zukunft mehr davon geben oder sollte es mehr davon geben?
Oh, es gibt ganz viele positive Trends. Ich will das jetzt gar nicht als negativen Trend sagen. Ich glaube, wir gehen da auch schon wieder hoffentlich bald ab davon. Nein, also ich glaube, was ich sehr spannend finde, ist die Küche, dass man sagt, es ist dieses Fleisch, der Fleischfokus geht teilweise zurück. Also dass man sagt, man hat dieses vegan-vegetarische am Fokus und Fleisch wird oft, ist ein Add-on, ist dazu, ist dabei, aber ist nicht mehr das Haupt, also es dreht sich nicht mehr alles ums Fleisch und was daneben ist, ist Beilage, sondern es ist dieser Hauptfokus, dass es auch andere Zutaten wie die Karotte oder wie ein Rosenkohl etc., dass das auch mal in den Fokus kommt und dazu ist auch ein Fleisch, ja, also dass das Produkt und das der Geschmack des Produktes einzeln hervorgehoben wird. Das, glaube ich, ist schon im Trend. Also es ist das Bewusstsein, dass es nicht immer Fleisch sein muss, ja, sein kann, aber nicht sein muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Trend, der immer mehr zunimmt. Das sieht man auch daran, dass ganz viele Restaurants sich Gedanken machen über vegetarische Menüs, vegane Menüs. Also dass das kein anstrengendes Nebenbei ist, wenn man denn mal wirklich vegetarisch essen gehen will, dass man dann immer quasi die Ersatzspeisen mit, da sind wir schon lange drüber hinweg. Und das ist eigentlich schön, dass da der Fokus gekommen ist.
Trotzdem muss ich jetzt nochmal zurückkommen, weil du das jetzt eben gerade als Trend nennst, eben neue Zutaten zum Beispiel. Gesetzt den Fall, ein Restaurant würde jetzt täglich Yuzu aus Japan oder Mole aus Mexiko einfliegen lassen, damit das sozusagen fancy auf dem Teller ist. Wäre das dann nicht verantwortungsvoll, dann zu sagen, nee, das wird jetzt abgewertet, weil das ist eigentlich verantwortungslos auch gegenüber unseren Ressourcen und eigentlich auch gar nicht notwendig?
Ja, also das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also was wollen wir, was bewerten wir? Aber da müssen wir unterscheiden, bewerten wir jetzt den Teller und den Geschmack. Der Geschmack ist irrelevant. Erstmal, ja, ob das jetzt eine Flugananas ist oder der Apfel vom Apfelbaum nebenan. Jetzt gehen wir aber den Schritt weiter. Wie verantwortungsvoll ist das? Das hat aber erstmal nichts mit der Leistung der Küche zu tun. Ja, das hat was mit dem Konzept zu tun. Und das ist eine individuelle, ich denke mal, da müssen wir die Freiheit geben, ob ich da jetzt selber hingehen will, ja, oder nicht, das muss ich dann für mich entscheiden. Das ist genauso, ob ich entscheide, ob ich ein E-Auto fahre oder ein Benziner fahre. Das ist eine Entscheidung und da wären wir dann so ein bisschen in der Schule, wenn ich sage, ich befehle, dass du das und das ist gut und das ist schlecht. Das ist eine Freiheit der Menschen, die sie selber für sich treffen müssen. Wenn ich sage, ich gehe nicht in ein Restaurant, wo ich weiß, da gibt es, wie gesagt, alles importiert von sonst woher, dann ist es eine Entscheidung, die ich treffe. Da haben wir aber nicht zu entscheiden, also das haben wir nicht zu beurteilen. Das muss, finde ich, jeder selber für sich beurteilen. Genauso wie ich entscheide, fahre ich in ein Land in den Urlaub, wo keine Demokratie ist, wo die Frauen unterdrückt werden. Das ist eine Entscheidung für mich. Das muss ich aber nicht, deswegen werte ich einen jemand anderen, der das macht, nicht ab. Also für mich, ich würde nicht in ein Land fahren, wo Frauen unterdrückt werden. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Aber deswegen sage ich nicht, dass alle anderen Menschen nicht nach Ägypten oder etc. fliegen dürfen in den Urlaub. Das ist eine Verantwortung, wo ich sage, da kann schon jeder für sich selbst seinen Weg entscheiden im Leben. Wir können es kommentieren, wir können es erwähnen, sodass derjenige weiß, was ihn erwartet. Also wenn ich in eine Kritik reinschreibe, dass das sensationell Farm-to-Table hier praktiziert wird, oder from nose to tail, dass ich sage, ich verwerte wirklich das ganze Tier und eben nicht hol mir das Gute und schmeiß es weg. Und es kam aber gerade aus Argentinien eingeflogen. Ja, das können wir in der Kritik verarbeiten, das können wir textlich aufnehmen. Von der Bewertung vom Teller ist es so, das Essen schmeckt ja nicht schlechter oder besser. Man könnte dann, wie gesagt, dann müsste man Ökopunkte vergeben.
Warum nicht?
Ja. Also, aber
warum
das ist,
nicht?
Genau, also das müsste man in die Richtung
ich
dann.
Fordere.
Ja? Nein, ganz, ganz guter Punkt. Aber wie gesagt, ich finde, den Teller dann zu bewerten, ist schwierig, weil wenn es sensationell schmeckt, ja, ich schmecke bei dem Teller erstmal nicht, dass es jetzt, also grundsätzlich schmeckt man beim Fleisch immer, ob es eine hohe Qualität hat oder nicht, ja. Aber ich schmecke jetzt nicht, ob das aus dem Nachbargarten ist oder ob das ein 1000 Kilometer Anreise hat. Naja, ich rede jetzt mal nicht vom Geflogen oder so, aber jetzt, wenn ich als Hamburger ein österreichisches Fleisch habe, ist das auch schon weit.
Ja.
Dann hat das auch schon Kilometer hinter sich gelegt, wo ich sage, musste das denn da hingefahren werden?
Aber selbst eine Marille aus der Wachau schmeckt ja schon anders als aus der Türkei, ne?
Ja, definitiv. Aber jetzt ist die Frage, darf dann ein Hamburger keine Marille aus der Wachau benutzen?
Tja, das hängt dann vom Ökopunkt ab, ne? Es wäre auf jeden Fall ein halber Ökopunktabzug.
Ob es gewandert wurde oder ob es gefahren wurde.
Genau. Wenn ich es dir mit dem Zug mitbringe, beim nächsten Heimatbesuch dann vielleicht.
Genau. Gib dir dann die Koffer mit.
Lass uns doch noch mal ein bisschen in die Glaskugel blicken. Wir haben ja nicht nur Social Media, wir haben das ja auch schon sehr lange, wir haben ja auch ein anderes Thema, das sind technologische Veränderungen, Stichwort künstliche Intelligenz, das wird ja auch nochmal die Küche verändern, oder? Gibt es da schon Dinge, wo du was entdeckt hast, wo du einen Trend siehst, oder kommt das noch auf uns zu und wenn ja, was?
Also das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, inwieweit KI das irgendwann mal ersetzen kann. Ich glaube, sie kann extrem unterstützen irgendwann, sei es um Rezepte zu formulieren, vielleicht um gegenzuchecken, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, eine Restaurantkritik KI-technisch entwickeln zu lassen, wird es wahrscheinlich irgendwann geben. Früher hat man vieles nicht geglaubt. Gerade stelle ich es mir noch sehr, sehr schwierig vor, wie die Atmosphäre wirklich zu beschreiben. Ich weiß es nicht. Es wird sicher Arbeit abnehmen, aber ich glaube, der Mensch ist da schon immer noch
der Maßstab aller Dinge.
Ja, würde, also
ich denke da so Aromenhersteller, die schon so Sensoren entwickelt haben, mit denen sie das quasi Aromenprofil eines Lebensmittels analysieren können und dann sagen können, okay, ich mache aber jetzt ein Duschgel oder ich mache ein Bier, das etwas mehr nach Himbeere schmeckt, ne? Oder das ein bisschen mehr Wacholder hat. Also whatever. Und das könnte ja beim Testen vielleicht was bringen, das könnte aber vielleicht auch dem Koch was bringen, wenn er Rezepturen entwickelt, aber wahrscheinlich braucht er das gar nicht, ne, wenn er ein guter Koch ist, oder?
Ja, das ist so, fängt es ja schon mal an. Es gibt ja, also mein Lieblingsbeispiel ist das Trüffelöl. Trüffelöl ist einfach ein künstlich hergestelltes Öl. Es ist einfach
ein No-Go.
Absolutes No-Go. Das ist einfach künstlich, Punkt. Und es schmeckt auch künstlich. Da kann man noch so sagen, ich liebe, also ich hatte mit einem Koch vor kurzem das Gespräch darüber, sagt er, ja, aber wir haben immer Gäste von hier und dort und die lieben das.
Ja, die haben aber noch keinen Trüffel gegessen, ne? Keinen frischen.
Ja, also das sind so Geschmäcker künstlich herzustellen, das sehe ich ganz schwierig. Vor allem jetzt, wo wir eigentlich den Trend haben, wir wollen wieder wirklich auf das den Ursprungsgeschmack vom Produkt. Das ist ja das, was spannend ist, ja? Dass man aus einem Produkt wirklich den Geschmack rausholt und auch schmeckt. Wenn es, probieren Sie eine Tomate aus Holland und dann gehen Sie nach Italien und essen da eine Tomate. Das ist da kann man eigentlich schon fast sagen, die holländische Tomate darf man nicht Tomate nennen. Ja? Das sind einfach unterschiedliche Geschmäcker, wo ich sage, das, was das Originalprodukt nie, also das Produkt, was wirklich gelebt hat in Italien, das schmeckt man. Ob man das künstlich unterscheiden kann, weiß ich nicht. Vielleicht.
Na, musst du nicht unbedingt
künstlich sein. Kann man bestimmt irgendwann.
Aber vielleicht kann man auch den ganzen Kocher setzen. Es gibt ja nicht nur quasi ChatGPT für eine Rezepturentwicklung, es gibt ja auch Robotics, wo man dann sagen könnte, dann hätte ich einen universellen Roboterkoch. Dann hättest du das Problem nicht mehr, wenn sich der Koch in einem Restaurant verändert. Ist das realistisch?
Bestimmt in der 100% in der Massengastronomie oder in Sachen, wo man sagt, da geht es jetzt gar nicht um die Kreativität. Wenn es um Individualität und Kreativität ist, dann funktioniert das nicht. Dann gibt es auch irgendwann keine Künstler mehr, dann gibt es auch keine, also.
Jetzt fangen harte Verhandlungen an.
Ja, ja. Ich bin offen für alles, aber.
Wenn der Roboter nur die Soße anrührt, sagen wir mal so.
Ja, dann funktioniert das bestimmt, wenn die Soße wird wahrscheinlich immer 100% gleich schmecken. Die wird sich nicht verändern, funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Die Frage ist nur, ich glaube nicht, dass eine Koch oder Köchin, die zufrieden ist, wenn ihre Soße 30 Jahre gleich schmeckt, die entwickeln sich weiter. Die wollen ja was Neues schaffen, die wollen neue Kreativitäten haben, die haben Ideen, die kriegen ja auch Eindrücke, die sind ja wahnsinnig viel unterwegs in anderen Küchen, in anderen Ländern. Dann gehe ich zu dem Roboter hin und sage, jetzt mach's mal ein bisschen mehr nordisch. Also das ist ja, damit ist ja die Leidenschaft von demjenigen Menschen quasi auf Eis gelegt, ja. Also dann wird es langweilig irgendwann im Leben, ja. Oder wir lassen uns überraschen vom Menschen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen werden. Also ich glaube nicht, dass, also ich bin überzeugt, dass viel sich verändert, viel abgelöst wird. Ich hoffe, dass nicht alles durch Robotik abgelöst wird, sondern dass der Mensch und das, die Persönlichkeit, der Charakter, der Charme irgendwo erhalten bleibt, weil sonst wird es, glaube ich, irgendwann sehr, sehr traurig bei uns auf der Welt oder sehr eintönig.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann so ein bisschen universeller wird.
Also dann würden Sie in Zukunft, oder du wirst ja dann mit Maschinen sprechen. Weil du brauchst ja dann niemanden mehr als persönlichen Ansprechpartner. Kann man machen. Kannst du ein Interview mit ChatGPT führen?
Ich brauche dann niemanden mehr als Ansprechpartner. Vielleicht wird es aber dann auch günstiger, in dem Restaurant zu essen.
Ja.
Wie sieht es denn damit aus? Also glaubst du, wird Gastronomie eine exklusive oder eine sehr, sag ich mal, gehobene Gastronomie, wird die in Zukunft in irgendeiner Form auch zugänglicher werden für Gesellschaftsschichten, die vielleicht nicht so gut betucht sind? Oder wird das eine High-End-Geschichte bleiben?
Ich glaube, dass es in der High-End-Geschichte bleiben wird. Also dann, das ist einfach, da ist wahnsinnig viel Kosten, die dahinter stecken, die ja viele gar nicht so sehen und sagen, klar, es ist, ich würde mal sagen, in der High-End geht man unter 500 Euro wirklich ein, kann man fast gar nicht mehr rausgehen. Da steckt aber ein Personalstamm dahinter, das man sich gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, das wird so bleiben und das ist dann für die, aber also ich erlebe das teilweise oft, dass jemand dann, die haben dann ihr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum, die gönnen sich das dann. Das ist dann quasi wie wenn man einen Wochenendtrip irgendwo hinmacht. Die gönnen sich das und nehmen dieses Geld dann auch wirklich in die Hand. Und das ist was Schönes und es ist ein Erlebnis. Deswegen ist es auch nicht ein klassisches, man geht mal abends essen in die Pizzeria nebenan, sondern das ist dann ein Erlebnis und das soll es ja auch sein. Also ich meine, das ist ja dieses Ganze, das fängt ja an mit dem Empfangen, während der Koch kommt persönlich raus und begrüßt. Der Service ist da, man fühlt sich ja dann den ganzen, ich sage immer, das ist ein bisschen wie in die Oper gehen. Ich gehe vielleicht viel ins Kino. Ja, aber eine ganz teure Opernpremiere mache ich ja auch nicht täglich. Ja, das gönnt man sich dann. Das wird es leider, denke ich, was heißt leider, es wird es bleiben und es muss es auch bleiben. Wir können nicht alles von den Kosten runterziehen, dann leider das Personal, also oder die Produkte.
Das heißt aber, es wird auch so bleiben, dass es ein ständiges Kommen und Gehen ist.
Von was? Von den verschiedenen
Restaurants. Weil ich meine, das ist ja. Selbst die Stars unter den Berliner Köchinnen und Köchen, ne, machen ja ständig auf und zu, weil sich die Restaurants scheinbar nicht rentieren, obwohl ein Essen 500 Euro kostet.
Ganz an der Spitze bleiben wir relativ konstant. Also das sehe ich schon, dass das konstant bleibt. Ich denke, dass das, wir haben aber nicht nur ganz oben die Schließungen, wir haben sie vor allem, und das finde ich viel erschreckender, im mittleren Segment. Also jetzt, ich sag mal, bei uns in diesem Drei-Hauben-Segment, zwei, drei Hauben, da ist bei uns, haben wir festgestellt, gibt es hohe Schließungen. Die haben natürlich, die sind nicht, vielleicht nicht bei 500 Euro, aber auch bei 250 Euro am Abend, was für momentan in der Situation, die wir in Deutschland haben, viel Geld ist, weil man geht A, oft nicht alleine und B, wie gesagt, mal schnell das Geld dazulassen. Da ist gerade leider so ein bisschen der Punkt, dass die Leute da sparen, was ich sehr, sehr schade finde, wo ich sage, lieber gehe ich dann weniger essen und dann aber richtig gut. Das ist, glaube ich, eher unser Thema. Ich hoffe, dass da so ein bisschen an der Regierung wieder gefeilscht wird im Sinne von, und das haben wir in anderen Ländern auch, in anderen Ländern wird Essen als Kultur wahrgenommen. Da gehört das zum Kulturgut eines Landes, dass Essen wichtig ist. Das ist in Frankreich so, das ist in Italien so. Und in Deutschland haben wir dann eine Mehrwertsteuererhöhung auf 19%. Da leiden diejenigen, die das produzieren. Und das sind diejenigen, die versuchen, eine Qualität, auch eine, es ist ja auch ein Gesundheitsaspekt. Wir reden alle davon, dass wir uns gesund ernähren müssen. Da wird mit guten Produkten gearbeitet, ja, aber es wird nicht unterstützt. Ich kann to go, es wird besser subventioniert, als wenn ich ins Restaurant gehe. Und das, da glaube ich, müssen wir in Deutschland noch viel lernen.
Also wenn du so auf die Gastro-Szene in 10 Jahren blickst, was wäre dann dein Wunsch? Was sollte sich da verändern? Was sollte bleiben?
Ich glaube, die Gastro-Szene muss ein bisschen umdenken. Ich glaube, was wir schauen müssen, dass wir die Jungen reinbekommen. Dass wir ein bisschen, also was ich ganz spannend finde, ich muss dazu sagen, ich erlebe es bei meinem ältesten Sohn, der ist jetzt Mitte 20, dieses begeisterte Entdecken. Die wollen das schon. Aber es ist natürlich erstmal ein Punkt, auch in dem Alter kann man sich das vielleicht nicht so leisten. Ja? Dann gibt es aber ganz tolle Angebote, die sich vielleicht fürs Restaurant gerade noch nicht so unbedingt finanzieren, dauerhaft, wenn sie es konsequent durchsetzen. Das heißt, wenn man sagt, man macht 1-2 Tische am Abend für Ü30, für Studenten etc., wo ich sage, bringt die Leute, begeistert die fürs Essen. Das sind die, die dann kommen, die später wieder da sind. Ja, weil wer einmal wirklich weiß, was Qualität ist, der wird es vermissen, wenn er es nicht mehr hat.
Was du ja in der Kunst- und Kulturszene auch hast, ne? Da gibt es ja auch Jugendtickets und genau, alles Mögliche.
Das fängt aber an. Also da merke ich schon, da gibt es ein paar, die sich da wirklich Gedanken drüber machen oder auch an bestimmten Tagen sagen, da ist es dann halt mal die Tage, die nicht so ausgelastet sind in der Regel. Ja? Dieser Dienstag oder der Mittwoch, dass es da vielleicht verkürzte Menüs gibt. Obwohl ich auch der Meinung bin, in der ganz gehobenen Gastronomie auch, dass dieses Menükonzept vielleicht ein bisschen, dass das überdacht werden muss, ja. Weil ich schon merke, dass viele gar nicht 8 Gänge haben wollen, wenn sie einfach mal essen gehen wollen, ja. Dass das vielleicht eher zu viel auch ist, weil man eben auch so dieses Bewusstsein hat, man, dieses Fülle, ist oft so, dass er sagt, das ist anstrengend für manche Menschen. Das ist einem zu viel. Ich möchte vielleicht nur 2-3 Gänge und oft ist man gar nicht in der Lage, in einem Restaurant zu sagen, ich möchte das gar nicht.
Also spannend finde ich auch eigentlich, so ein bisschen anders formuliert, die müssen auch lernen, mehr an ihre Kunden und Kundinnen zu denken und auch an ihre zukünftigen Kundinnen und Kunden und da auch an ihren Konzepten feilen. So kommt mir das ein Stück weit vor, damit es überleben kann und dadurch auch eben auch jüngere Leute anspricht, die dann kommen können.
Ja, ich finde, was wir vielleicht noch ganz kurz sagen, was ich wahnsinnig spannend finde, was den Menschen, was man sich bewusst werden muss. Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Essen gehen ist das, was ich sage, das kann eine so schöne Gemeinschaft sein. Das ist Zusammenleben, das ist Austausch, das ist Gespräch, das ist eine Art Kultur, die man hat, die gepflegt werden muss. Also ich finde, dieses gemeinsam gut essen, das ist eine Kultur, eine Esskultur, die wir viel mehr fördern müssen. Das ist unheimlich schön. Es kann was ganz Tolles, Inspirierendes haben, wenn man einfach wahnsinnig gut isst, mit tollen Menschen zusammen isst, sich austauscht, vielleicht noch ein schönes Glas Wein dazu trinkt. Das ist das, was wir haben und was wir wertschätzen müssen und was wir unbedingt schauen müssen, dass das Bestandteil bleibt.
Ja, und letztendlich würde das ja wahrscheinlich dann auch den Stellenwert des Essens bei uns etwas in die Höhe treiben.
Ja.
Hanna, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Gastronomie und die Arbeit hinter Gourmet Jo. Ich fand es wirklich toll und ich freue mich darauf, jetzt schon die nächsten kulinarischen Trends zu entdecken. Und wer weiß, naja, vielleicht kommt ja dann doch mal irgendwann eine Prise Emily in Paris in die deutsche Gastronomie-Szene. Danke, dass du heute da warst.
Danke ebenso.
Das war's für heute von Food Fact. Nach diesem Gespräch mit Hannah zeigt sich einmal mehr, hinter jedem perfekt angerichteten Teller stecken nicht nur Leidenschaft und Kreativität, sondern auch jede Menge Arbeit und viele Herausforderungen. Apropos Herausforderungen, jetzt seid ihr dran. Über welche Themen wollt ihr denn in Zukunft mehr bei Food Fact hören? Interessieren euch die Trends in der Gastronomie? Oder wollt ihr zum Beispiel mehr über neue Food-Technologien erfahren? Schreibt mir gerne auf LinkedIn oder hinterlasst eine Nachricht, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal foodfact_podcast. Eure Ideen sind der Treibstoff für unsere Entdeckungsreisen. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.